Wir sind in Florenz. Wir sind in der Mitte des 16. Jahrhunderts und wir sind mitten in einem Krimi im Roman Perspektiven von Laurent Binet. Erste Woche geht jetzt ins Finale, hier ist die 5. Folge.
Catherine de Médicis, Königin von Frankreich, an Maria de Medici.
Paris, den 9. Februar 1557. Lasst mich zu euch sprechen, mein liebes Kind, wie wenn ihr meine eigene Tochter wäret. Auch ich habe, lang ist's her, von der Liebe geträumt. Doch die Kreuzeslast, als Medici geboren, und dazu noch eine Frau zu sein, ließen mich bald erkennen, dass es von unserem Herrn nicht vorgesehen war, sein Geschöpf allzu viel Sorglosigkeit und Glück kosten zu lassen. Verwaist seit meinen ersten Lebenstagen, aufgenommen von meiner allzu früh von Gott heimgerufenen Tante, während der Unruhen 1527 in einem Kloster versteckt, später in einem anderen gefangen gehalten, geschoren, verfrachtet wie eine Handelsware nach Frankreich, um dort den jüngeren Sohn des guten Königs Franz zu heiraten, gestählt von einem schicksalsgebeutelten Leben, beschattet vom Unglück, verhärtet von Demütigungen und gezeichnet von Kränkungen, kam ich an den Hof mit noch nicht 15 Jahren, zerrissen zwischen Heimweh und der Hoffnung auf eine neue Heimat. Doch ein Hof, das werdet ihr bald genug merken, wenn ihr es nicht ohnehin schon ahnt, ist nicht gerade der Zufluchtsort, den sich ein junges Mädchen erträumt. Gewiss wurden mir die Ehren zuteil, die meinem Rang zukamen, aber ich musste auch lernen, mit Fallstricken und Intrigen zurechtzukommen, die bedrohlicher waren als in Italien. So wurde ich angeklagt, den Thronfolger ermordet zu haben, weil sein Tod mir die Anwartschaft auf die Krone versprach, und ich verdanke es nur der Güte des Königs und der aufrichtigen Zuneigung, die er für mich hegte, dass ich nicht unter dem Henkersbeil endete. 10 Jahre lang wurde ich von meinen Feinden als Trockenfrucht bezeichnet, weil es mir nicht gelang, dem neuen Thronfolger einen Nachkommen zu schenken, und ich lebte in permanenter Angst, verstoßen zu werden. Als ich dann Mutter und danach auch Königin geworden war, wurde ich die Beschimpfungen allerdings auch nicht los. Die Franzosen, die Italiener nur als Maler und Erfinder mögen, behandeln mich bis heute als eine Fremde, wohingegen sie Heinrichs Mätresse, meine Cousine Herzogin Diana, als die wahre Königin ansehen. Die Liebe also hat, wie ihr seht, in meinem Leben insgesamt einen bescheidenen Rang eingenommen. Wenn ihr den jungen Herzog von Ferrara ehelicht, so geschieht das aus einem einzigen Grund: euren Vater mit der mächtigen Familie d'Este zu versöhnen. Wir Frauen sind Schachfiguren auf dem Spielbrett der Imperien. Zwar nicht ohne Wert, aber keineswegs frei in unseren Bewegungen. Eure Aufgabe als Tochter des Herzogs ist es, dem Vater zu gehorchen. Eure Aufgabe als Gattin des Herzogs wird es sein, dem Gatten zu dienen und ihm gesunde und kräftige Nachkommen zu schenken. Ich wünsche euch, dass ihr, wie ich, die Kraft habt, 10 zu bekommen, von denen Gottlob noch 7 am Leben sind, und dass ihr nicht so zerbrechlich seid wie meine Mutter, die meine Geburt nicht überlebt hat. Ihr werdet mit Schweigen die Launen eures Herrn ertragen, seine Wutanfälle und seine Seitensprünge, und so Gott will, wird er euch gut behandeln, auch wenn, was ich über seine Wesensart zu hören bekomme, mich diese Annahme nicht allzu sehr zuneigen lässt. Da ich aber nun sehe, dass ihr in den jungen Pagen verliebt seid, von dem ihr mir mit allen Kennzeichen der Leidenschaft erzählt, und auch deutlich sehe, dass er in euch verliebt ist, so würde ich meine Aufgaben als Vertraute und Tante verfehlen, wenn ich euch nicht warnte vor den Gedanken, die jungen Frauen unvermeidlich durch den Sinn spuken. Natürlich würdet ihr am französischen Königshof mit offenen Armen aufgenommen, aber stellt euch den Skandal vor. In gewisser Weise gäbt ihr dem Schandgemälde recht, das euch so viel Kummer und Sorgen um euren Ruf bereitet. Solange das Bild in Florenz ist, müsst auch ihr dort bleiben. Doch solltet ihr meinen eindringlichen Warnungen zum Trotz euch entschließen, die Gefahren einer Flucht und eines Abenteurerlebens mit dem Mann, den ihr liebt und der euch liebt, auf euch zu nehmen, so muss das Gemälde verschwinden. Der Zufall will es, dass zumindest für dieses Vorhaben und ohne einer Entscheidung vorzugreifen, die euer ganzes Lebensglück aufs Spiel setzt, ich euch vielleicht behilflich sein kann. Sagt eurem Freund, er möge Signor Cellini informieren, wo das Bild versteckt ist. Der wird dann schon weiter wissen. Gott befohlen, liebe Nichte, ich beschwöre euch, macht keine Dummheit und vergesst nicht, dass es für eine Frau nichts Wichtigeres gibt als ihre Ehre und ihre Pflicht.
Marco Moro an die Mitglieder der Zunft der Ärzte und Apotheker.
Florenz, den 9. Februar 1557. Genossen, die Ereignisse von San Lorenzo dürfen und können nicht beeinträchtigen, was wir begonnen haben. Das hier ist ein Zwischenhalt, noch nicht das Ende. Weil unsere Sache gerecht ist, ist uns der Sieg auf Dauer gewiss. Derweil müssen wir uns unauffällig an den Männern des Herzogs vorbeischleichen, die überall wie Hunde herumschnüffeln. Wer hat den Maler umgebracht? Eine Frage, die uns nicht interessiert, die uns nicht betrifft. Unsere Entlohnung und unsere Rechte, darum muss es gehen. Armut und Hunger, das beschäftigt uns. Wenn Pontormos Mörder gefunden wäre, hätten wir dann ein besseres Los? Die herzoglichen Schnüffeleien werden nachlassen. Und nach einer Woche oder einem Monat setzen wir unsere Zusammenkünfte fort, in San Lorenzo oder sonst wo. Auf jedem unserer Treffen sind Handwerker der anderen Gewerke hinzugekommen. Denn was wir für uns fordern, wollen auch sie für sich haben. Woran uns gelegen ist, daran ist auch ihnen gelegen. Und ihre Belange sind die unseren, so wie unsere die ihren. Mit einem Wort, wir sind Brüder. Und es ist nur logisch und legitim, dass wir uns in einem Bruderbund zusammenschließen, der die Grenzen der Berufsstände und die Unterschiede zwischen den einzelnen Gewerken überwindet. Der Herzog hat den Fehden zwischen den Großen ein Ende gemacht, indem er sie aus der Stadt vertrieben, ihr Vermögen konfisziert oder sie kurzerhand hat töten lassen. Aber was hat er getan, als er entdeckte, dass die Gebildeten sich heimlich zum Philosophieren trafen? Hat er sie etwa bestraft? Nein, er hat im Gegenteil eine Akademie für sie gegründet und sie dort versammelt. Er hat die Zünfte der Künstler und die alten Einrichtungen der Republik erhalten. Und obwohl er Florenz mit eiserner Hand regiert, steht er weder Versammlungen noch deren Teilnehmern feindselig gegenüber, woran wir Tag für Tag erinnert werden durch die vielen Kunstkonsuln, die man in ihren schönen Gewändern aus bestem Tuch einherstolzieren sieht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis dem Herzog nichts anderes bleibt, als auf unsere Forderungen einzugehen. Denn sie sind legitim, und wir werden von Tag zu Tag mehr, was sich so zusammenfassen lässt. Wir, die wir nicht sind, streben an, etwas zu sein.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 9. Februar 1557. Ich bin richtig böse mit euch, Signor Giorgio, denn ihr müsstet wissen, dass ich, um mich nach Ferrara zu begeben, wie ihr mich genötigt habt, über Florenz kommen würde. Und da finde ich die Stadt völlig auf den Kopf gestellt. Jongleure, Musikanten, Fechtkünstler, Tänzer, Akademiemitglieder im Überfluss und mittendrin der rastlose Varchi. Boccaccio als Holzstandbild auf einem Wagen und der Herzog höchst selbst heimgekehrt für die Karnevalsfeier. Nur von Vasari keine Spur. Musstet ihr ausgerechnet diese Woche für euren Arezzo-Besuch wählen? Dann grüßt wenigstens eure Frau von mir. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass sie statt meiner die Freude hat, euch wiederzusehen und dass sie euch so zärtlich küsst, wie ich es getan hätte. Was unsere Angelegenheit betrifft, sollt ihr wissen, dass ich Signor Francesco Riccio im Irrenhaus besucht habe, weil ihr meinen Rat ausgeschlagen und diesen Schritt nicht getan habt, von dem ich glaubte, er könnte nützlich sein für eure Ermittlungen. Na ja, mein Freund, der Vorstoß war nicht umsonst, und ich denke das jetzt erst recht. Zunächst sollt ihr erfahren, dass unser Mann vollkommen bei Sinnen ist und genauso klar im Kopf wie in seinen Zeiten als Majordomus beim Herzog, auf den er damals so großen Einfluss hatte. Folgendes hat mir Francesco anvertraut, und ich gebe es getreulich wieder. Nicht Wahnsinn und, ob zwar ihn seine Arbeitslast an den Rand der Erschöpfung brachte, auch nicht seine Gesundheit waren der Grund für seine Entmachtung. Der Herzog besteht auf der Version, er habe ihn zu seinem Schutz entfernt. Denn mit dem, was sich beim Konzil von Trient zusammenbraute, sah er nicht mehr, wie er ihm noch seine Sicherheit garantieren könnte bei seinen waldeschen Ansichten, die bis heute als ketzerisch gelten. Und im Grunde, so tolerant der Herzog diesen Ansichten gegenüber auch sei, sei er, so Francesco, doch nur darauf aus, seine eigenen Interessen zu wahren. In seinem Streben nach dem Titel des Königs von Toskana habe seine Exzellenz Cosimo also seinen treuesten Gefolgsmann geopfert. Im vollen Bewusstsein der Gebote der Staatsräson und ohne so weit zu gehen, ihm dankbar zu sein dafür, dass er ihn entlassen und eingesperrt hat, nimmt Signor Francesco es seinem Herrn nicht übel. Es ist mir nicht möglich, alle Äußerungen von Francesco genau zu überprüfen. Vielleicht hat er recht, vielleicht nicht, wenn er seine Verstoßung den hochfliegenden Plänen des Herzogs zuschreibt. Festzuhalten aber ist, Francesco Riccio ist am Leben und er ist nicht verrückt. Da wir diese beiden Informationen haben, können wir daraus mit Gewissheit den folgenden Schluss ziehen. Vielleicht hat jemand aus der Umgebung des Herzogs den Mord an Pontormo befohlen, aber der Herzog selbst kann nichts dafür. Wenn er sogar Riccio am Leben gelassen hat, obwohl ihm dessen philosophische und künstlerische Einlassungen erhebliche Schwierigkeiten bereiten konnten, hat er erst recht nicht Pontormo umbringen lassen. Der war, was immer ihr von ihm halten mögt, stets ein Maler, auf den der Herzog große Stücke hielt. Wir sind also in der angenehmen Lage, uns von einer so schändlichen Vermutung, die ja, wie ich nicht zu betonen brauche, weder von euch noch von mir kam, endgültig zu verabschieden. Noch etwas. Ich habe Bronzino auf der Baustelle in San Lorenzo aufgesucht. Ihr wisst, wie selten ich einen Einwand gegen euer Urteil vorbringe, das ich für eines der sichersten auf der Welt halte, und wie sehr unser beider Geschmäcker und Meinungen fast immer übereinstimmen. Aber ich habe die Fresken gesehen. Sie sind nicht das, was ihr sagt. Diese aufeinander gestapelten Leiber sind das Schrecklichste, was ich je zu sehen bekommen habe. Aber genau das macht ihren Wert aus, denn in puncto Schäbigkeit hat uns Pontormo hier das Schauspiel der Menschheit geschenkt, in all seinem Glanz und Elend. Wenn Bronzino seiner Aufgabe gerecht wird, wie ich es ihm zutraue, wird der Chor von San Lorenzo es mit der Sixtinischen Kapelle aufnehmen können. Ihr wisst genau, dass nicht so sehr die Menschen ihren Geschmack ändern, sondern die Politik die Menschen ändert. Was einen an diesen Malereien verstört, außer den nackten Leibern, die heute nicht mehr angebracht sind, ist das Fehlen der Heiligen, außer dem heiligen Lorenzo natürlich, der Engel, Päpste und Bischöfe, wodurch stets an Jesu Vorrangstellung über sie alle erinnert wird. Der Maler hat also seinen Wagemut so weit getrieben, Jesus oberhalb von seinem eigenen Vater darzustellen, denn Riccio und Pontormo wollten die direkte Verbindung der Menschen zu ihrem Erlöser betonen, ohne überflüssige Mittler. Ihr wisst auch, dass es mehr nicht braucht, denn hinfort sieht Rom hinter jeder Tür Protestanten, und schon riecht das alles nach Ketzerei. Unnötig, euch zu bitten, mein Freund, darauf zu achten, dass dieser Brief, in dem einige Abschnitte missverstanden werden könnten, nicht in falsche Hände gerät.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Arezzo, den 10. Februar 1557. Signor Vincenzo, glaubt mir, ich bin untröstlich, dass ich euch bei eurer Rückkehr nicht selber in Empfang nehmen konnte, aber ich rechne fest darauf, dass ihr auf mich wartet, ehe ihr wieder nach Ferrara reist, und dann tafeln wir zusammen, um unser Wiedersehen zu feiern. Für meine unvorhergesehene Abwesenheit gab es keinen ungünstigeren Zeitpunkt, mitten im Karneval, wenn die Schaustücke immer erst in letzter Minute fertig werden und alle von mir wollen, dass ich eine Unzahl von Problemen löse. Hier ein Bühnenbild, da das Stroh für die Pferde, hier muss ein Wagenrad gewechselt, da ein zerrissenes Kostüm geflickt, dort ein Musiker gerettet werden, der betrunken in den Arno gefallen ist. Dabei bin ich nicht zu meinem Vergnügen wieder nach Arezzo gereist, sondern um dem Ruf des Rates der Stadtoberen zu folgen, dem ich angehöre und der mich vor einiger Zeit und mit Zustimmung des Herzogs zum Bannerträger gewählt hat. In dieser Eigenschaft soll ich dem Rat nun in einer höchst verworrenen Angelegenheit behilflich sein. Seit Monaten halten Nonnen das Spital von Arezzo besetzt. Sie haben sich dorthin geflüchtet, nachdem der Siena-Krieg sie aus ihrem Kloster vertrieben hatte. Dem Rat gelingt es nicht, sie umzusiedeln, und die ganze Zeit schon kann das Spital niemanden mehr aufnehmen, denn alle Betten sind belegt. Die Schwestern würden sich wohl lieber umbringen lassen, als Platz zu machen. Und nun will man von mir, dass ich den Casus Belli in Ordnung bringe. Ich will euch nicht weiter mit dieser horndummen Geschichte langweilen und komme zurück zu dem Gegenstand, der uns beschäftigt. Ich bin froh, dass ihr die Fresken ansehen wart, denn ich möchte gern wissen, was ihr bei dem übermalten Sintflutteil empfindet, mit diesem groben Übergang, den ich mir immer noch nicht erklären kann. Ihr kennt Pontormo. Niemals hätte er einen so deutlich sichtbaren Übergang geduldet. Daher ist mir ein ganz verwegener Gedanke gekommen. Hat er diesen Teil des Bildes vielleicht gar nicht selber übermalt? Hat vielleicht jemand anderes Noah, das Schaf und die Giraffe übermalt? Und warum? Ich habe nicht ansatzweise eine Idee zur Erklärung. Meine Hypothese mag abwegig sein, aber nicht abwegiger als die Vorstellung von einem Pontormo, der bei den Übergängen nachlässig ist. Ich habe dieses Stück so genau wie möglich untersucht. Und was ich dabei herausgefunden habe, hat meine Aufregung nur noch zugespitzt. Es entspricht im Stil genau dem Rest des Gemäldes und lässt wohl keinen Zweifel zu, dass es sich um denselben Künstler handelt. Aber in der Farbe, soweit ich das jetzt, da sie halbwegs trocken ist, beurteilen kann, ist etwas, das mir leicht abzuweichen scheint, ja, herausfällt. Als hätte Pontormo seine grellen Farben, für die er schon immer eine Vorliebe hatte, nun weiter forciert. Noahs rosa Lendenschurz, blauer Schimmer auf dem Schafrücken, das Blassgelb der Giraffe. Als hätte er dieses Stück in Eile übermalt, ohne die Veränderung der Farbe beim Trocknen im Voraus zu bedenken. Ihr dürft, Signor Vincenzo, solchen Spinnereien eines Irren, denn irre bin ich inzwischen durch das viele Hin- und Herwenden der ganzen Sache, nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Ich weiß selber nicht, warum ich euch mit derlei belästige, das wohl kaum Hand und Fuß hat. In meiner ganzen Verwirrung, die von dem kam, was ich in dem Fresko zu sehen geglaubt hatte, habe ich mir noch einmal das Gemälde von Venus und Cupido angesehen, das der Herzog in seinem Vestibül aufbewahrt. Ich weiß nicht, was ich dort suchte. Oder besser, ich weiß es nur zu gut, denn ich habe es nicht gefunden. Dieses Gemälde ist mit Sicherheit die Kopie nach einer Zeichnung von Michelangelo. Aber ich bin mir fast sicher, dass diese Kopie ganz von Pontormos Hand ist und dass niemand als er selbst dort das Gesicht der Tochter des Herzogs eingesetzt hat. Jedenfalls habe ich nichts Gegenteiliges entdeckt. Nun aber, mein Freund, könntet ihr, nachdem ihr die Fresken gesehen habt, euch in den Palazzo begeben und dort eurerseits die Venus mit Mariengesicht untersuchen und mir sagen, was ihr davon haltet? Es ist gut möglich, dass eurem Scharfsinn etwas auffällt, das mir entgangen ist. Bis dahin hoffe ich, etwas gefunden zu haben, womit ich meine Nonnen beschwichtigen kann, um dann so rasch wie möglich heimzukehren und euch in die Arme zu schließen. Besorgt doch schon einmal eine große Flasche Trebbiano für uns, denn ich werde, so Gott will, im Handumdrehen wieder da sein.
Schwester Caterina de Ricci an Schwester Plautilla Nelli.
Prato, den 10. Februar 1557. Vergib ihnen, o Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dein Porträt ist so trefflich gelungen, liebe Plautilla, dass es sogleich zu Eifersüchteleien im Herzen des Klosters geführt hat. Wir müssen Gott dankbar sein, dass er uns solche Plautillas an den Weg legt. Aber wir müssen auch hinnehmen, dass die Welt voll von Prüfungen ist, die er uns schickt und die zu bestehen er uns auferlegt. Einmal bezeichnete Schwester Maria Gabriella Mascalzoni mich als Hochstaplerin. Nach deiner Abreise, als wir alle die göttliche Schönheit deines Gemäldes bewunderten, entstand, ausgehend von Schwester Maria Serafina, ein Gerede. Schwester Maria Perpetua stimmte ein und dann auch Schwester Maria Modestia. Gott möge ihr verzeihen. Indem ich mein Gesicht deinem Porträt der heiligen Katharina von Siena zur Verfügung stelle, hätte ich mich des Hochmuts und der Scheinheiligkeit schuldig gemacht. Solchen Verleumderinnen wünsche ich die Pest an den Hals. Glücklicherweise kam mir mein Gott, der mich nie im Stich gelassen hat, wieder einmal zur Hilfe und zeichnete mich mit einer außergewöhnlichen Vision, in der mir Bruder Girolamo höchstpersönlich erschien, halb verbrannt in seiner braunen Kutte und mit funkelndem Heiligenschein, und mir versicherte, dass, da wir keinerlei Mittel mehr hatten zu erfahren, wie die heilige Katharina von Siena ausgesehen habe, es nur recht und billig sei, mich zum Vorbild zu nehmen und ihr meine Gesichtszüge einzumalen, nachdem ich auf ihren Spuren wandle seit den Tagen, da ich meinen Namen Alessandra gegen ihren Namen Katharina eingetauscht habe, und dass Gott mir alle untrüglichen Zeichen gesandt habe, wonach er mich bestärke, diesen Weg fortzusetzen. Er hat noch hinzugefügt, dein Bild sei so schön, dass man es den Augen aller zugänglich machen sollte, und deshalb haben wir es mit Billigung der stellvertretenden Vorsteherin und des Beichtvaters im Refektorium aufgehängt, auf das alle Schwestern es beim Essen betrachten können, mindestens 4-mal am Tag und 5-mal für die Gefräßigen, denn wie du weißt, sind in San Vincenzo nicht alle frei von dieser Sünde. Möge der Himmel ihnen dazu verhelfen, dass sie aus diesem Gemälde die notwendige Kraft ziehen, um zu einer unserem Stand gemäßeren Bescheidenheit zurückzufinden.
Schwester Plautilla Nelli an Schwester Katharina de Ricci.
Florenz, den 11. Februar 1557. Du weißt, dass tief in meinem Herzen du und die heilige Katharina von Siena eins seid, und ich hätte sie nicht anders als mit deinem Gesicht malen können, denn ich bin der Auffassung, dass deine Heiligkeit bereits an die ihrige heranreicht, und an deiner zukünftigen Seligsprechung hege ich nicht den geringsten Zweifel. Wie dem auch sei, ich empfinde größte Freude darüber zu erfahren, dass dir mein Porträt zusagt. Und auch wenn es dessen kaum würdig ist, schmeichelt es mir doch, dass du ihm die Ehre erwiesen hast, es im Refektorium von San Vincenzo aufhängen zu lassen. Wenn dort die Todsünde der Völlerei wütet, möge dein Gemälde unsere irregeleiteten Schwestern wieder auf den rechten Weg bringen. Durch das gute Vorbild, das du ihnen gibst. Du, von der man mir sagte und bei der ich selber beobachtet habe, dass du dich jeglichen Fleisches enthältst und dich weigerst, auch nur ein Ei zu essen und dich ausschließlich von Kräutern und Gemüse ernährst. Doch eigentlich glaube ich kaum, dass die Schwestern von San Vincenzo, für die du verantwortlich bist, solch schwere Sünderinnen sind, und lade dich, falls du einen Ort des Sittenverderbens sehen willst, ein, mich in Florenz zu besuchen, wo zurzeit nicht gerade im Zeichen der Mäßigung gelebt wird, denn es breiten sich in der ganzen Stadt, wie jedes Jahr im Karneval, Laster und Trunksucht aus. So schlimm, dass meine Schwestern und ich es vorziehen, hinter den Klostermauern zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen, wo überall ein unerträglicher Uringestank herrscht, der in meiner Vorstellung bis nach Prato reicht. Dabei kann mir das eigentlich egal sein, denn ich arbeite gerade an einem neuen Gemälde, dem ich fast meine ganze Zeit widme. Eine Kreuzabnahme in neuem Stil, die, wie ich hoffe, der Gunst teilhaftig wird, dir zu gefallen, mindestens so sehr wie meine bisherigen Gemälde, wenn nicht sogar noch mehr.
Marco Moro an Giovanni Battista Naldini.
Allori weigert sich, mit mir zusammenzuarbeiten und mich über Kommen und Gehen seines Meisters zu informieren. Wenn wir unsere Versammlungen wieder aufnehmen wollen, ist es allerdings notwendig zu gewährleisten, dass Bronzino uns nicht plötzlich überrascht. Derzeit ist mir nicht bekannt, dass er außer untertags hereinkommt, um an den Fresken zu arbeiten. Doch jedes Risiko ist groß, und wenn er uns überrascht, können wir uns seines Stillschweigens nicht sicher sein. Nach allem, was ich über die Lage bei Hofe zu wissen glaube, wäre es im Gegenteil sehr wahrscheinlich, dass er uns beim Herzog anzeigen würde. Der alte Narr Pontormo war unberechenbar. Bronzino ist es wohl viel weniger, was manche Vorteile mit sich bringt, ihn aber zugleich viel gefährlicher macht. Denn wenn er etwas von unseren Umtrieben berichtet, wird man ihm Glauben schenken. Ich muss dich nicht daran erinnern, was auf dem Spiel steht, und auch nicht, inwiefern es auch dich betrifft. Ich zähle auf dich, dass du den jungen Allori davon überzeugst, unserer Sache hilfreich zu sein, und sei es, wie du, gegen Geld.
Sandro Allori an Giovanni Battista Naldini.
Florenz, den 11. Februar. Battista, kannst du mir sagen, wer dieser Marco Moro ist? Dieser Kauz kam und redete auf mich ein. Nicht die Spur habe ich verstanden. Was ich gerne wüsste, warum sind wir Maler eigentlich der Zunft der Ärzte und Apotheker zugeordnet?
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Arezzo, den 11. Februar 1557. Ihr glaubt nicht, Signor Vincenzo, wie hartnäckig diese verdammten Dominikanerinnen das Gelände verteidigen, das sie besetzt halten. Es nützen keine Versprechungen. Sie weigern sich einfach zu gehen. Und im Rat der Stadtoberen bleibt fast nichts anderes mehr übrig, als das Spital, in dem sie sich verschanzt haben, zu belagern. Beinahe hätten sie mich selbst in meiner Eigenschaft als Bannerträger von Arezzo nicht empfangen. Aber auch das nur, um mir zu bedeuten, dass sie keinerlei Absicht hegten, das Feld zu räumen, jedenfalls solange nicht eine andere Bleibe gefunden ist, die ihnen allen Platz bietet. Natürlich kann ich sie nicht auf die Straße setzen. Ich habe nach Siena geschrieben mit der Aufforderung, man solle sie wieder in ihr vormaliges Kloster aufnehmen. Doch da die Verwaltung von Siena noch unter spanischer Kontrolle ist, befürchte ich, dass unsere kaiserlichen Verbündeten sich kaum für ein paar Nonnen interessieren. Sie haben genug damit zu tun, die republikanischen Flüchtlinge nach Montalcino zu jagen. In der Zwischenzeit werden die Kranken im Duomo San Donato versorgt. Doch das kann nur als Übergangslösung dienen, allein schon, weil der Pfarrer sich beklagt, er könne die Messe dort nur noch mit größter Beklemmung lesen. Deshalb hat mich der Rat der Stadtoberen angefleht, hier zu bleiben, bis der Wirrwarr aufgelöst ist. Und so musste ich meine Rückkehr nach Florenz um ein paar Tage verschieben. Dabei weiß ich gar nicht, wie ich die Lage entwirren soll. Und ich habe schon daran gedacht, ob möglicherweise euer Ospedale degli Innocenti, das ja viel größere Abmessungen hat als das Spital von Arezzo, ein paar Dutzend Nonnen aufnehmen kann. Natürlich nur vorübergehend, bis eine Lösung gefunden ist, wo sie untergebracht werden können. Was haltet ihr davon? Ihr tätet mir einen großen Gefallen. Wie dem auch sei, spätestens übermorgen bin ich wieder in Florenz und müsste ich gegen die Schwestern Sturm laufen.
Am Morgen vorgelesen. Das war die 5. von 15 Folgen von Laurent Binets Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger, erschienen im Rowohlt Verlag. Und Montag geht's hier weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Bundestag befasst sich heute mit dem milliardenschweren Sondervermögen für Infrastruktur. Nötig ist noch ein Gesetz, damit Gelder aus dem Sondertopf auch tatsächlich an die Länder und Kommunen gezahlt werden können. 100 Milliarden Euro sollen sie bekommen. Was davon in den Norden fließt und wofür, berichtet Laura Jahnke aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Wer wie viel bekommt, hängt davon ab, wie viele Menschen in dem jeweiligen Bundesland leben und wie viele Steuern dort zusammenkommen. Niedersachsen erhält demnach mit Abstand am meisten Geld, rund 9,4 Milliarden Euro. Schleswig-Holstein bekommt 3,4 Milliarden, Hamburg 2,7 und Mecklenburg-Vorpommern 1,9 Milliarden Euro. Alle haben schon Pläne, wie sie das Geld einsetzen wollen. Einiges soll in Bildung fließen, also in Schulen und Hochschulen. Schleswig-Holstein legt zum Beispiel einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Ganztagsbetreuung. Auch wollen die Länder unter anderem in Krankenhäuser, Straßen und den öffentlichen Nahverkehr und die